Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Unser heutiges Thema heißt Arbeit am Wahnsinn. Emanzipationsversuche gegen die herrschende Rationalität. Vernünftige Menschen machen keinen Unsinn, sagt man, und behauptet damit eine stillschweigende Übereinkunft von Sinn und Vernunft. Ein vernünftiger Mensch sei mündig, meint Immanuel Kant, weil er selbstverantwortlich für sein Handeln wäre, also ein erwachsener Bürger seiner Zeit und Gesellschaft sei, in welcher der mündige Mensch als ein nützliches Mitglied zählt, das ihren Gemeinsinn befördert, indem es seinen Eigensinn an diesem bemisst. Vernunft ist eben vor allem praktisch, weil sie Unnützes von Nützlichem unterscheiden kann. Und wer das kann, ist auch zweifellos loyal mit einer Gesellschaft, in welcher der Nutzen das Maß aller Dinge, ihr wirklicher Wert ist, der im Geld seine höchste und allgemeinste Form hat. Eltern ermahnen deshalb ihre Kinder zur Vernunft und das bürgerliche Recht beruft sich auf sie in höchster Instanz. Wer sich als freie Persönlichkeit verwirklichen will, wer ein sinnvolles Leben führen will, der müsse für diese Gesellschaft eben nützlich sein, Geld verdienen und damit sein Glück schmieden. Geld erscheint von daher als die Grundlage einer glücklichen Existenz, weil es im Allgemeinen immer nützlich ist. Und in der Tat, Geld hat eine Logik, die sich immer durchsetzt. Seine Vernunft ist allseitig und daher auch vielseitig verwendbar, denn nützlich kann alles sein, einmal eben für dies und dann auch für das Gegenteil. In der Allgemeinheit ist diese Vernunft im Grunde völlig gleichgültig gegen ihre Wirklichkeit und das macht die herrschende Rationalität aus. Es erscheint natürlich, dass ein Leben sinnvoll ist, dass ich alles leisten kann, was ihm nutzt. Doch es setzt voraus, dass etwas vernutzt wurde, das Sinn gebildet hat. Geld vermittelt beides. Es betreibt eine Vertauschung von Sinn und Nutzen und täuscht eine Einheit vor, gerade wo der Gegensatz offensichtlich wird. Denn Nutzen hat nur Sinn, wenn er nicht zugleich in sein Gegenteil umschlägt, wenn er also nicht nur dem Geldbesitzer nützt. Man weiß eben, dass Geld vor allem den Sinn auflöst, der ihm nützlich ist, weil es seine Substanz aufbraucht, weil es eben keinen Sinn macht, sondern ihn nur ausnutzt. Kultur ist durch Geld bedroht, gerade weil sie nicht nützlich sein kann, weil sie ausschließlich Sinn hat und Sinn macht. Geld ist ihr Tourist, vor dem man sich schützen muss, um seine Kultur zu wahren. So muss das Bedrohte selbst in seinem Nutzen vorgestellt werden, um damit Geld zu erwerben, muss ein Sinn vorgetäuscht werden, der eine gute Nutzung verspricht. Es ist das Image, das im Grunde unbezahlbar ist und für das inzwischen viele große Projekte mit pompösem Design inszeniert werden. Kultur wird dabei als Sinnstifterin hergenommen, die der Wirtschaft, der Welt der Nutzbarkeiten das Leben einhauchen soll, das ihr bei der Geldverwertung abgeht. Ein gutes Beispiel ist die Hamburger Gartenbauausstellung, wofür erstmal 3000 Bäume gefällt wurden, um eine kulturwissenschaftlich sterilisierte Pflanzenzusammenstellung aufzuführen. Hamburg will ja die Umwelthauptstadt sein und trägt seit 2011 auch den Titel einer European Green Capital. Fernab von jeglicher Bewaldung steht auf dem Gelände dieser Ausstellung auch gleich neben dem S-Bahnhof ein Hotel, das sich Hotel Wälderhaus nennt. Und da drinnen ist alles aus Holz, soll heißen Natur pur. Holz war da eben auch billig, als die Bäume gefällt waren. In jedem Zimmer ist einer der abgesägten Bäume an die Wand geschraubt, die der Ausstellung weichen mussten. Nachdem ihr Leben getötet worden war, dient es jetzt als Dekoration. In den Baderäumen dieses Hotels liegen für jeden Gast 4 Badetücher und ebenso viele verschiedene Plastikflaschen mit Duschlotionen aus, die nach einmaliger Benutzung weggeworfen werden. Und auf jeder steht, bitte schalten Sie die Dusche aus, während Sie sich einseifen, der Umwelt zuliebe. Die Einseiferei mit der Umwelt läuft inzwischen auf allen Kanälen, ist einträglich und erspart Kosten. Energiekosten heißt es dann natürlich, so, als ob die Energiepreise der Natur geschuldet werden. Dergleichen Beispiele gibt es überzählig und sie haben immer dieselbe Logik. Der Tod lebt in der bloßen Installation von Leben fort, wo das Leben seinen Sinn verloren hat. und der Sinn lebt fort, indem er seinem Tod entgeht, sich in einer gewähnten Welt bestätigt und bestärkt, die keinen wirklichen Sinn mehr haben kann, weil sie ihn nur noch repräsentiert, veranstaltet und für sich verwesentlicht. In der Vermengung von Ökonomie und Ökologie verselbstständigt sich ein Nutzen, der seinen Sinn nur wähnen kann und der, wie hier im Beispiel, nicht die Natur als seine Natur begreifen kann, sondern Natur als ökologisches Prinzip ökonomisiert, sie also in diesem Sinn vernutzt. Es ist offensichtlich, dass die verantwortlichen Menschen und Institutionen keine Empfindung mehr für das Leben haben können, das sie installieren wollen. Wie sollte das auch gehen? Es ist die simple Logik einer Verkehrung von Grund und Folge, von Ursprung und Wirklichkeit. Was einem Grund zur Folge sich entwickelt, kann nicht zum Träger für den Grund werden, kann ihn nicht wirklich begründen. Das aufgehobene Leben kann nicht durch seinen Tod belebt werden. Der Widersinn wird wahnsinnig. Seine Logik besteht in seiner Selbstaufzehrung, in der Verwertung seines Untergangs, im Management seiner Krisen, durch die Potenzierung der Nichtigkeit, auf der sie entstehen. Der Substanzverlust des Lebens perpetuiert sich in der Dekoration seiner Aufhebung. Und es schwindet die Kraft seiner Erneuerung. Jede Krisenlösung wird damit zur Ursache der nächsten Krise. Das erscheint als Kulturzerstörung, doch es ist die Zerstörung einer ganzen Gesellschaft, die ihren Sinn vernutzen muss, weil sie ihren Reichtum einem allgemeinen Nutzen, nämlich der Beliebigkeit der Geldverwertung, überantwortet hat. Für die Menschen lässt sich als Schlussfolgerung hieraus ziehen, was Karl Marx in seinem Ausspruch zusammengefasst hat: Das Leben mag sterben, doch der Tod darf nicht leben. Es ist eine Selbstaufhebung, die entsteht, wenn von etwas abgesehen wird, das grundlegend ist. Es ist eine Abstraktion, die sich über ihren wirklichen Grund erhebt und sich gegen ihn wendet.
Ja, dass es uns früher so schrecklich ging in Deutschland, ist Übertreibung. Man konnte entrinnen der Knechtschaft, wie einst in Rom. Durch Selbstentleibung. Gedankenfreiheit genoss das Volk, sie war für die großen Massen Beschränkung, traf nur die geringe Zahl derjenigen, die drucken lassen. Gesetzlose Willkür herrschte nie. Dem schlimmsten Demagogen ward niemals ohne Urteilsspruch die Staatskokarde entzogen. So übel war es in Deutschland nie, trotz aller Zeitbedrängnis. Glaub mir, verhungert ist nie ein Mensch in einem deutschen Gefängnis. Es blühte in der Vergangenheit so manche schöne Erscheinung des Glaubens und der Gemütlichkeit. Jetzt herrscht nur Zweifel, Verneinung. Nicht mehr barfuß sollst du traben, deutsche Freiheit, durch die Sümpfe. Endlich kommst du auf die Strümpfe und auch Stiefeln sollst du haben. Auf dem Haupte sollst du tragen eine warme Pudelmütze, dass sie dir die Ohren schütze in den kalten Wintertagen. Du bekommst sogar zu essen, eine große Zukunft naht dir. Lass dich nur vom welschen Satyr nicht verlocken zu Exzessen. Werde nur nicht dreist und dreister, setz nicht den Respekt beiseite vor den hohen Obrigkeiten und dem Herrn Bürgermeister. O Deutschland, meine ferne Liebe, gedenk ich deiner, wein ich fast. Das muntere Frankreich scheint mir trübe, das leichte Volk wird mir zur Last. Nur der Verstand, so kalt und trocken, herrscht in dem witzigen Paris. O Narrheitsglöcklein, Glaubensglocken, wie klingelt ihr daheim so süß? Höfliche Männer, doch verdrossen, gebe ich den artigen Gruß zurück. Die Grobheit, die ich einst genossen im Vaterland, das war mein Glück. Lächelnde Weiber plappern immer wie Mühlenräder, stets bewegt. Da lob ich Deutschlands Frauenzimmer, das schweigend sich zu Bette legt. Und alles dreht sich hier im Kreise mit Ungestüm, wie ein toller Traum. Bei uns bleibt alles hübsch im Gleise, wie angenagelt, rührt sich kaum. Mir ist, als hört ich ferner klingen Nachtwächterhörner sanft und traut. Nachtwächterlieder hör ich singen, dazwischen Nachtigallen laut.
LoRa München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen, ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im LoRa Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
In Ihrem Prinzip folgt Vernunft immer der Logik des abstrakt Allgemeinen. Geld ist nicht nur ein allgemeines Tauschmittel, sondern das Maß der Existenz in einer warenproduzierenden Gesellschaft. Wer es auf den Nutzen von Geld absieht, sieht zwangsläufig von dem Sinn ab, den er für sich und für andere hat. Es ist die Verkörperung einer Abstraktion. Hegel schrieb für seine Vorlesung über die Geschichte der Philosophie: Abstraktionen in der Wirklichkeit geltend machen heißt Wirklichkeit zerstören. Dinge sind wirkliche Gegenstände, in denen der Sinn von Menschen, ihre innere und äußere Natur gegenwärtig ist. Zerstörte Wirklichkeit ist ein Unding, eine unwirklich bestimmte Wirklichkeit, in der ihre Inhalte sich nicht in ihrer adäquaten Form gestalten und entfalten können, weil ihre Form eine Abstraktion verwirklicht. Darin machen sich die Wirkungen eines sich selbst entzogenen Lebens allgemein, durch das sich ein aufgehobenes Leben vergegenständlicht. Was sich durch diese Formbestimmung verwirklicht, ist eine Realabstraktion, in welcher das Tote das Lebendige bestimmt, das Wesentliche wesenlos erscheint und jede Erscheinung verwesentlicht wird. Wo das Abstrakte selbst allgemeine Wirkung hat, das Leben von einer abstrakten Allgemeinheit bestimmt wird, da wirkt seine Substanz negativ. Indem es dem allgemeinen Zweck einer Abstraktion, dem Nutzen des Geldes folgt, betreibt es durch seine Form im Allgemeinen die Nichtung dessen, was sich darin inhaltlich im Einzelnen bildet und entwickelt. Sein Wesen erscheint als das, was es nicht ist, und seine Erscheinung besteht daher im Widerspruch zu seinem Wesen als verwesentlichtes Ereignis. Jede darin begründete Beziehung ist die Elementarform eines allgemein isolierten Daseins, existiert für sich in einer relativen Allgemeinheit und wird letztlich dadurch bestimmt, dass es sich nur gesellschaftliche Geltung verschaffen kann, wo es von sich absieht. Es muss sich immer wieder von dem trennen, was ihm zu eigen, und muss das haben, was ihm fremd ist. Und das ist die Logik einer Gesellschaft, in welcher die Abtrennungen allgemein herrschen, der vereinzelte Einzelne seine Entfremdung über seine gesellschaftlichen Verhältnisse erfährt und seine Gesellschaft ihm wie eine fremde Macht erscheint. Und so wie er sich von dem trennen muss, was ihn verbindet, trennt sich jeder auch vom anderen Menschen und muss um seine isolierte Existenz kämpfen, um als Privatwesen gesellschaftlich zu existieren. Weil diese Arbeitsteilung damit seine Entfremdung ausmacht, weil nicht die wirkliche Arbeit den wirklichen Bedürfnissen der Menschen nützt und darin ihren Sinn findet und bewährt, bestimmt abstrakt menschliche Arbeit für einen wahren Markt seine gesellschaftlichen Beziehungen, wie sie überhaupt das Leben der Menschen bestimmt. Das Wesentliche erscheint nicht dort, wo es gebildet wird. Nützliche Arbeit erscheint als das Gegenteil von dem, was es ist, als tauschwertbildende, als geldwertige Arbeit, weil jeder konkrete Nutzen, jeder Gebrauchswert zur Erscheinungsform seines Gegenteils, seinem gesellschaftlichen Wert auf dem Markt wird. Der Sinn, den der Nutzen hat, erscheint von seinem Wert beherrscht, für den Menschen unsinnig und betreibt sein Unwesen in einer Geldform, die dadurch zur allgemeinen Lebensbedingung der Menschen geworden ist. Vergangene Arbeit, die sich darin vergegenwärtigt, wird in der Gegenwart mächtig, wird zur Macht einer Marktwirtschaft, die sich in dieser Form als Form ihres allgemeinen Reichtums durchsetzt, wodurch die tote Arbeit als Kapital die lebendige Arbeit bestimmt. Die vernichtende Wirkung dieses Widerspruchs hat Karl Marx in seiner Kritik der politischen Ökonomie, besonders in seinen Büchern zum Kapital, ausgeführt. Er zeigt darin, wie der wirtschaftliche Nutzen einer abstrakt bestimmten Produktion sich in eine Macht verkehrt, die ihren Wert in einer allgemeinen Form, in der Geldform veräußert, durch welche die Verhältnisse der Menschen durch das Verhältnis ihrer Sachen bestimmt werden. Die Macht abstrakt menschlicher Arbeit befördert nicht ihr Leben, sie saugt es auf, indem es dessen Sinn immer einfältiger macht, menschliche Sinne in einen einzigen Sinn, in den Sinn des Habens verwandelt. Darin vereint sich die Logik einer Entwicklung, in welcher die Trennung von Sinn und Nutzen sich in einer gesellschaftlichen Formation des Privateigentums aufhebt. Nur was man für sich hat, kann Sinn haben, aber es setzt voraus, dass es gesellschaftlich als nützlich gilt, einen Gebrauchswert hat, den man auf dem Markt vorfinden und dort auch abführen kann. Herrschaft und Benutzung ist ein Begriff, schrieb Marx, der sich dann menschlich entwickeln kann, wenn Nutzen Sinn macht, wo also das Produkt nützlicher Arbeit auf den Menschen zurückkommt. Das aber setzt eine Produktionsweise und Gesellschaftsform voraus, durch die etwas Nützliches entsteht, das die Naturmacht des Menschen in seiner Sinnlichkeit offenbart, seine Subjektivität objektiv bewahrheitet, seine Lebensäußerung auch gegenständlich am Leben hält, weil und sofern sie dessen Sinn veräußert. Getrennt hiervon, also für sich als bloßer Gebrauchswert einer Ware genommen, ist der darin isolierte Nutzen nur das Medium eines im äußerlichen Zwecks, einer Eigenlogik, die seiner sinnlichen Isolation entspricht. Diese Logik des verselbstständigten, des abstrakten Nutzens ist der Kern der herrschenden Rationalität. Es ist die Vernunft einer Sache, die alles zur Sache macht, zu einer Sache, deren Sinn sich entwertet, während sie verwertet wird. Überall, wo etwas verwertet wird, besteht ihr Sinn nur noch im Nutzen einer an und für sich toten Existenzform, die ihren Wert bewahrt, sei es als Marktwert einer Ware, als Wert von Grund und Boden oder als Selbstwert, den Menschen aus ihrer Selbstverwertung in ihrer Kultur gewinnen. In der Marktwirtschaft, im öffentlichen Raum und auch in den Beziehungen zwischen den Menschen entstehen dadurch Verhältnisse, worin deren Nutzen wertvoll für das Allgemeine und zur Macht gegen das einzelne Dasein sein muss. Das betreibt die Produktion von vielerlei Unsinn. Die Rationalität der Nutzbarkeiten für ein Verwertungsinteresse erzeugt Armut, wo Reichtum geschaffen wird, weil er Sinn verarmen muss, um einer Bewertung nutzbar zu sein. Die Arbeit der Menschen, die durch Technologie immer weniger werden muss, erweitert nicht ihren Lebensstandard und ihre Freizeit, sondern treibt Menschen ins Abseits, in Randexistenzen der Arbeitslosigkeit. Und die Vermehrung der Menschheit auf dem Globus befördert nicht die Arbeit und Ernährung auf der Welt durch immer ausgedehntere Gesellschaftsräume, sondern sie verengt ihren Lebensraum und erscheint als Überbevölkerung, weil, und sofern sie nicht in den Verwertungsprozess eingegliedert werden können, der vor allem Mehrwert zu produzieren hat. Und der besteht nur in der Geldform allgemein und macht alles arm, was wesentlich Reichtum ist, weil darin alles vernutzt wird, was sich als Wert äußern lässt, was subjektiv schon bestimmt ist, objektiv einen Wert außer sich zu bilden und zu haben. Die Existenzform der Menschen, die durch die Geldform bestimmt ist, verleiht jeder Lebensäußerung in ihrer Verallgemeinerung die Macht einer Objektivität, die sich gegen ihr Subjektsein errichtet, erzeugt ihre Entfremdung und zwingt sie selbst zu einer Existenz als Objekt. Solange ein Mensch dieses Objektsein nicht wirklich aus sich heraussetzen, es nicht kritisieren kann, kann er sich auch nur durch dieses, nur als Objekt verhalten und existiert unter objektivierten Menschen in Objekt-Objekt-Beziehungen, die ihre Subjektivität aufzehren, sich wechselseitig ihr Leben einverleiben, um als Objekte einer ihnen fremden Welt leben zu können.
Dabei muss ich Ihnen auch gestehen, Herr Doktor, dass mir die katholische Religion nicht einmal Vergnügen macht. Und als ein vernünftiger Mann müssen Sie mir recht geben. Ich sehe das Pläsier nicht ein. Es ist eine Religion, als wenn der liebe Gott, Gott bewahre, eben gestorben wäre. Und Und es riecht dabei nach Weihrauch wie bei einem Leichenbegängnis. Und dabei brummt eine so traurige Begräbnismusik, dass man die Melancholie bekommt. Aber Herr Hyazinth, wie gefällt Ihnen denn die protestantische Religion? Die ist mir wieder zu vernünftig, Herr Doktor. Und gäbe es in der protestantischen Kirche keine Orgel, so wäre sie gar keine Religion. Unter uns gesagt, diese Religion schadet nichts, aber sie hilft auch nichts. Ich habe sie probiert und diese Probe kostete mich 4 Mark 14 Schilling. Wieso, mein lieber Herr Hyazinth? Sehen Sie, Herr Doktor, ich habe gedacht, das ist freilich eine sehr aufgeklärte Religion und es fehlt ihr an Schwärmerei und Wunder. Indessen ein bisschen Schwärmerei muss sie doch haben, ein ganz klein Wunderchen muss sie doch tun können, wenn sie sich für eine honette Religion ausgeben will. Aber wer soll da Wunder tun, dachte ich, als ich mal eine protestantische Kirche besah, wo nichts als braune Bänke und weiße Wände sind und an der Wand nichts als ein Schwarztäfelchen hängt, worauf ein halb Dutzend weiße Zahlen stehen. Du tust dieser Religion vielleicht Unrecht, dachte ich wieder. Vielleicht können diese Zahlen ebenso gut ein Wunder tun wie ein Bild von der Mutter Gottes. Und um der Sache auf den Grund zu kommen, ging ich gleich nach Altona und besetzte eben diese Zahlen in der Altonaer Lotterie. Die Ambe besetzte ich mit 8 Schilling, die Terne mit 6, die Quaterne mit 4 und die Quinterne mit 2 Schilling. Aber ich versichere Ihnen auf meine Ehre, keine einzige von den protestantischen Nummern ist herausgekommen. Jetzt wusste ich, was ich zu denken hatte. Jetzt dachte ich, werde ich so ein Narr sein auf diese Religion, worauf ich schon 4 Mark und 14 Schilling gesetzt und verloren habe, noch meine ganze Glückseligkeit zu setzen?
Brutalstmögliche Aufklärung.
Lora 92.4, weil's klar macht.
Bürgerliche Rationalität ist die Herrschaft der Nützlichkeit über ihren Sinn. Wo der Nutzen eines Menschenlebens objektiv ist, verliert sein Leben an Sinn. Nicht, weil er nützlich für andere sein kann, sondern weil er durch seine Verwendbarkeit gesellschaftlich nützlich ist, wird alles, was für ihn Sinn macht und Sinn hat, privatisiert. Es ist die freie Entfaltung der Privatperson, die ihre Gesellschaft nur noch in der Beschränkung an Verfügbarkeiten erfährt. Bürgerliche Rationalität besteht aus der Unendlichkeit eines Verfügungsbedarfs, der die Märkte in Wert hält, für die Individuen aber die einzig mögliche Aufhebung ihrer Mangelempfindungen ist. Und diese Empfindungen nehmen in dem Maß zu, wie ihr Leben ihnen immer sinnentleerter erscheint. Die Egozentrik der bürgerlichen Individuen entfaltet sich daher mit dem Geldvermögen, das auf den Märkten umläuft. Es lässt jeden um sich selbst besorgt sein und besorgt jedem zugleich das Bedürfnis, möglichst alles zu haben. Wie in der Ökonomie, so verschafft solche Rationalität in den Verhältnissen und Lebensräumen der Menschen Schneisen an Leblosigkeit, wie sie sich aus ihrer Objektbestimmtheit ergibt, in der Natur, der Kommune und in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Sobald sich die Menschen in der Vernunft dieser Verhältnisse einrichten, sich hiermit arrangieren, um ihr Leben mit einem Sinn auszustatten, der hierfür nützlich ist, stellen sie ihr Leben unter einen Zweck, der subjektiv nicht sein kann und deshalb objektiv sein muss. Sie können darin ja nur fühlen, was sie sein sollen, was ihr Leben durch ihren Lebensraum an Fülle erfahren kann. Ihre Selbstgefühle werden objektiv und ihr Sinn für sich wird dadurch beherrscht, dass sie sich fühlen, wie sie sich darin auch empfinden. Ihre Selbstwahrnehmung wird durch ihr Objektsein bestimmt, gerade weil ihre Gefühle nur subjektiv sein können. Aber als objektiv bestimmte Gefühle werden sie zu objektiven Gefühlen, die von ihren Empfindungen bewahrheitet werden. Indem Gefühle und Empfindungen darin vereint erscheinen, wird ihr Gegensatz ausgeschlossen. Wird der Gegenstand der Wahrnehmung selbst zu ihrem Subjekt, wird alles Objektive unmittelbar subjektiv. Die Wahrnehmung wird hierdurch selbst widersinnig, nimmt nicht wahr, was sie wahrhat, und nimmt sich wahr, wie sie sich fühlt. Sie dreht sich um sich selbst, indem sie sich in ihren Gefühlen beherrschen muss, um sich selbst wahrzumachen, um ihnen adäquat zu leben. Durch diese Selbstentfremdung wird die Selbstwahrnehmung der Menschen ohnmächtig, ihr Selbstbewusstsein minderwertig, ihr wirkliches Streben richtet sich darauf, Selbstwert aus der Nichtigkeit ihrer Selbstwahrnehmung zu schaffen. Die Kehrseite dieser Entfremdung ist die notgedrungene Vereinigung, die Einigkeit im Leiblichen, die zur Selbstverwertung genutzt wird, um in solchen Verhältnissen zu überleben. Sie ist das Erste und somit auch das Letzte, was die Menschen ganz allgemein verbindet, ihre leibliche Anwesenheit im bloßen Menschsein. Was sie in ihrer Existenz durch die Konkurrenz um ihre objektive Nützlichkeit an Leben verlieren, das gewinnen sie durch die kulturelle Ausstattung ihrer Lebensräume in ihren zwischenmenschlichen Verhältnissen. Das Grundgefühl einer allgemeinen Symbiose vereint die Menschen kulturell, wo sie sich zugleich existenziell behaupten und abgrenzen und abstoßen müssen. Ihre Existenz kann hierdurch selbst ein Lebensgefühl verschaffen, worin ihre Selbstbehauptung sich in ihren Selbstgefühlen vergemeinschaftet, die Lebensbedingungen ihrer Arbeit als ihre Kultur erscheint und der Gegensatz ihrer existenziellen Ängste symbiotisch vergemeinschaftet zur Gemeinkultur wird. Solange sie hierbei gesellschaftlich nicht herausfallen, solange sie diese Kultur als Vereinigungsmedium akzeptieren und als Event erleben, soweit es eben einen Unterhaltungswert hat, können sie irgendwie überall dabei sein, wo sie nichts zu sagen, aber viel zum Reden haben. Zum Beispiel in den Medien und Arenen mitkämpfen, mitspielen, mitkochen, mittanzen können. Jeder Mensch kann sein eigener Darsteller werden, wenn er die Veranstaltung als solche akzeptiert. Das veranstaltete Leben kann dann immerhin als Erlebnis das Leben im Erleben erscheinen. Kultur wird hierdurch selbst zu einer Vereinigung, zu einer Gemeinschaft, die ihre eigenen Grundlagen pervertiert, zu einer Masse, welche die Menschen beherrscht, indem sie ihre Sinne vernutzt. Man kann mit ihr alles antreiben, was aus sich heraus nicht mehr folgen würde. Man kann die Menschen folgsam machen, sobald sie in ihrer Gemeinschaft ihren Sinn auflösen. Was aber die einen eint, drängt die anderen aus solcher Kultur ab, schließt sie aus ins kulturelle Abseits, wertet sie ab, weil das Abgesonderte auch immer sonderbar ist. Kultur wird daher wie von selbst zum Medium einer Volkserziehung, die niemand als Zuchtmittel wahrnimmt, weil er sie für sich auch braucht, weil er sie nötig hat und sie ihm von daher auch nutzt. Wo sonst gäbe es dann noch gesellschaftliches Leben? In solcher Kultur steckt das Maß und Mittel der Selbstwahrnehmung. Die Wahrnehmung hat sich nur noch selbst wahr, weil sie ihren wirklichen Gegenstand außer sich verloren hat. Sie erdrückt sich durch ihre eigene Wahrheit, durch ihre wirklich gewordene und damit wirksame Selbstentfremdung. Depression ist die häufigste psychische Störung, die heute diagnostiziert wird, und sie ist nichts anderes als die Auflösung von Empfindungen eines Lebens, das von fremden Gefühlen, vom Selbstgefühl der Entfremdung beherrscht wird. Wo die Grundlagen aufgelöst sind, kann sich auch nichts mehr bilden, im Gegenteil. Weil es sich nicht bildet, verstärkt sich der Druck, dass es sein muss, dass es durch etwas ersetzt wird, was den Anschein von Leben hat, das lebendig sein soll, um Leblosigkeit zu kaschieren, Totes, das dadurch lebt, dass es Todes belebt. Seit der Totalisierung der Geldverhältnisse auf den Finanzmärkten hat sich auch die gesellschaftliche Not ihrer Kultur totalisiert, die Vernutzung ihrer sinnlichen Präsenz vollendet. Die existenziell wahrnehmbaren Gegensätze waren qualitativ nicht mehr zu erkennen, ihre Lebensbedingungen delokalisiert, weit weg und doch hautnah. Konflikte in dieser Welt konnten kaum noch sachlich und gegenständlich ausgetragen werden, weil das Gegenspiel unmöglich, jedes Handeln und auch die Gesellschaft selbst ohne Alternative erscheinen konnte. Die Vernutzung der Menschen fand immer mehr in ihnen selbst statt. Nicht nur die Zwangseinweisung in die Psychiatrie, auch der Anteil der Krankschreibungen wegen psychischer Störung hat sich seit der Jahrhundertwende mehr als verdoppelt. Jede zweite Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und Frühverrentung wird mit psychischen Störungen begründet und stellt den größten Anteil der Arbeitsausfälle dar, obwohl derartige Krankschreibungen hohe Risiken in Bezug auf den weiteren Lebensverlauf in sich bergen. Immer mehr Menschen gehen trotz somatischer Erkrankungen doch noch zur Arbeit, aber psychisches Leiden lässt sich nicht so einfach wegstecken, schon gar nicht, weil das Etikett nicht normal zu sein nicht normal zu funktionieren, sehr finale Wirkung auf die Wiederverwertbarkeit von Menschen haben kann. Wo die Normalen gerade wegen der Angst um ihren Arbeitsplatz noch funktional bleiben und nicht allgemein auffallen, können die anderen nichts mehr verstecken. Doch gerade in dieser Trennung scheint überdeutlich durch, dass psychisches Leiden von seiner Körperwelt, von Raum und Zeit, seiner gesellschaftlichen Verhältnissen und Bedingungen bestimmt ist. Die Menschen sind nicht nur belastet durch den existenziellen Druck, durch die Rationalität und die Rationalisierung ihrer Arbeitsverhältnisse, in denen sie durch die gesellschaftliche Form ihrer Lebensproduktion und ihres Selbsterhalts stehen. Sie sind in ihrem ganzen Selbstgefühl als Mensch belastet, von der chronischen Androhung jederzeit durch Arbeitslosigkeit, durch Dysfunktionalitäten der Arbeitswelt und durch die Gewalt einer ökonomisierten Kultur aus den gewöhnlichen sozialen Beziehungen der Gesellschaft ganz herauszufallen und in eine Bodenlosigkeit abzustürzen, in welcher ihre ganzen Lebensperspektiven und zwischenmenschlichen Beziehungen zugrunde gehen, sich ihre Isolation bis zur Ausweglosigkeit totalisieren kann. Bedroht durch die Macht und Krisenhaftigkeit der kapitalistischen Gesellschaft ist nicht nur der Mensch in seiner Beziehung auf die Lebensproduktion als arbeitender Mensch, es ist der ganze Mensch als lebender Mensch, der hiervon betroffen ist. Dieser Mensch ist nicht nur durch seinen Arbeitslohn und nicht nur durch seinen Stoffwechsel gesellschaftlich. Auch seine Sinne verwirklichen gänzlich die gesellschaftlichen Sinne seiner Kultur. Sein zwischenmenschliches, persönliches, familiäres, kommunales und sonst wie kulturelles Dasein wird zur gesellschaftlichen Wertbildung vernutzt und im Maßstab dieser Vernutzung seiner sinnlichen Lebenssubstanz beraubt. Das Leiden am Sinn dieses Lebens ist daher substanziell und unmittelbar gesellschaftliches Leiden, auch wenn es sich meist nur sehr privat darstellt und vermittelt.
Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reist ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begannen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Ein kleines Harfenmädchen sang, sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme. Doch ward ich sehr gerührt von ihrem Spielen. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopferung und Wiederfinden dort oben in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang das alte Entsagungslied, das Eia Popeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder. Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen.
Gehemmtes Leben ist widersprüchliches Leben, ein Leben, das sich von sich selbst ausschließt. In den Wahrnehmungszuständen, die psychische Störungen darstellen, verhalten sich ausgeschlossene Gefühle zu ihrer Empfindung, welche die Wahrnehmung unmittelbar ausmacht und dadurch zu einem Zustand geworden ist. Subjektiv zirkuliert darin ein ausschließliches Verhältnis zu sich selbst, das objektiv durch zwischenmenschliche Verhältnisse entstanden ist, in welchen die Subjekte sich nicht nur objektiv verhalten, sondern durch ihre Lebensräume objektiven Bestimmtheiten unterworfen sind, die sie durchsetzen müssen. Meist sind das zunächst die bürgerlichen Familien und Erziehungseinrichtungen, später sind es aber auch die zwischenmenschlichen Kulturen und Institutionen selbst, in denen sich ihre Subjektivität nicht nur objektiv mitteilt, sondern selbst als Objekt einer Gemeinschaft und der diese repräsentierenden Personen existenziell fungiert. Leben, das sich in einem objektiven Subjekt beugen muss, erleidet sich selbst als Objekt seiner Wahrnehmung, seiner objektiv bestimmten Selbstwahrnehmung. Es vergegenwärtigt sich in einer unerträglichen Selbstwahrnehmung, in der es sich gegen sich selbst wendet, um sich seine Beziehungen darin erträglich zu machen. In sich hat es den darin objektiv ausgeschlossenen Sinn dieser Verhältnisse wahr, der sich als Lebenshemmung vergegenwärtigt, die in einer sich selbst verschlossenen inneren Wirklichkeit fortbesteht. Wer unerträglich leidet, wird sich zunächst einmal Linderung erhoffen, um überhaupt wieder Kraft zu finden. Es ist aber zynisch, bei einer Hilfe gegen die Gründe seiner Not und die Notwendigkeiten einer Psyche vorzugehen, die sich selbst bekämpft. Es ist zynisch, die armen Kranken wieder zur Vernunft zu bringen, ihren Verstand zu instrumentalisieren, auf die Machbarkeit nützlicher Beziehungen zu verweisen, um sie in die Vernunft dieser Verhältnisse zurückzurufen und damit ihr Leiden unsinnig zu machen, ihren Sinn für sich zu zerstören. Sie wären dann der Selbstgerechtigkeit vollständig unterworfen, durch die sie sinnlich längst ausgeschlossen sind. Es geht vielmehr darum, diese zu kritisieren, ihre Absurdität und Moral zu begreifen, die gerade dort ausschließlich gelten will, wo sie in Zweifel steht. Psychische Störungen stehen im Begriff eines kulturellen Versagens. Und die davon subjektiv erfassten Menschen müssen daher auch ihre Selbstveränderung als gesellschaftliche Veränderung begreifen. Auch wenn ihre Zustände rein innerlich erscheinen, so sind psychische Störungen dennoch so sinnlich und existenziell wie die Lebensverhältnisse selbst, in denen sie entstehen und sich erhalten, und können auch nur deshalb im Sinn der Wahrnehmung wirksam sein. Sie sind nicht einfach durch bloße Einsicht und Empathie aufzulösen. Ihre Selbstwahrnehmung enthält den Widersinn der Wahrheit ihres Lebens und verlangt deshalb nach einer Veränderung der Lebensweise und der Lebensverhältnisse, die widersinnig sind. Nicht nur, weil die betroffenen Menschen eine wirkliche Sinnesgeschichte hinter sich haben, nicht nur, weil ihre Individualität daran leidet, sondern weil diese sich ebenso sinnlich in der Gegenwart ihrer Gesellschaft vollzieht, können sie sich nur in der Kritik dieser Verhältnisse auch wirklich vergegenwärtigen. Weil die Gegenwart in ihren wirklichen Verhältnissen selbst geschichtlich ist, in denen sie sich entwickelt und zugleich reproduziert, weil sie selbst gesellschaftliche Geschichte hat und bewirkt, enthält jede Selbstveränderung auch die Kraft einer gesellschaftlichen Veränderung. Jeder Schritt, den einzelne Menschen hierbei gehen, ist ein Schritt für die ganze Menschheit, weil der Widersinn in ihrem Leben ein gesellschaftlicher Widersinn ist. Man mag ihn betäuben und lindern, er kann letztlich nur in einer gesellschaftlichen Geschichte wirklich aufgehoben werden, die immer auch Verwirklichung von der Geschichte der Gesellschaft ist. Solange die Ausschließlichkeit der Selbstwahrnehmung nicht auch wirklich überwunden werden kann, solange der Hindersinn ihrer Absichten und Nöte nicht aus der Selbstwahrnehmung herausgesetzt und damit in ihrer Kritik gelebt wird, kann sich das nicht ändern. Selbstveränderung ist mit dieser Kritik immer auch der Beginn einer Gesellschaftsveränderung, weil das hierin tätige Selbstbewusstsein immer auch gesellschaftliches Bewusstsein ist. Kritik verlangt Auseinandersetzung mit dem Kritisierten, das damit zu einem Gegenstand, zu etwas Äußerem wird. Nicht die Lebensäußerungen selbst, sondern deren Gegenständlichkeit verbindet und verbündet Menschen, die daran gebunden sind, die ihr Leben dadurch annehmen, dass sie dessen Formationen und Negationen überwinden, sich vergegenwärtigen, indem sie das Unglück ihres Lebens zu ihrem Gegenstand machen können. Das Glück kann man nicht schmieden, aber das unglückliche Bewusstsein wird durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und der Verhältnisse, in denen die Menschen leben, zu einer überwältigenden Kraft, wenn darin wahrgemacht werden kann, was bislang der Wahrnehmung entzogen, in ihr aber wohl wahrgehabt war. Aus diesem Grund kann diese Auseinandersetzung nicht wirklich nur in der Reflexion verlaufen, sondern verlangt geradezu nach Menschen, die sich darin über ihr gesellschaftliches Leben verständigen und in einem gesellschaftlichen Verstand ihres Lebens sich wirklich einig werden können. Der wird dann auch zwangsläufig zum Inhalt ihrer Beziehungen und Verhältnisse, wenn er gegen die Formbestimmung dieses Lebens, gegen die Mächte der Selbstentfremdung ankämpft. In den 70er Jahren hatten wir dieses zum Beispiel in einer Münchner Gruppierung versucht, die wir den therapeutischen Club nannten. Da in dieser Zeit Selbsthilfegruppen noch äußerst rar waren, der Bedarf nach Hilfe überhaupt aber sehr groß war, bekamen wir hierfür sogar Zuschüsse vom Bezirk Oberbayern und konnten durch das Diakonische Werk eine Psychologenstelle und eine Stelle für einen Sozialarbeiter und eine Schreibkraft finanziert bekommen. Die Löhne wurden auf 5 weitere Betreuerinnen und Betreuer aufgeteilt, sodass de facto 7 Menschen auch existenziell verbunden waren, um mit etwa 30 Menschen aus den diversesten Einrichtungen und Verhältnissen an einer Kritik der herrschenden Psychotherapie zu arbeiten. Diese Finanzierung bestand etwa bis 1982, wurde dann aber schlagartig abgebrochen, als wir aufgefordert wurden, uns in einen sozialpsychiatrischen Dienst zu verwandeln und damit auch die Psychiatrie als unsere Supervisionsinstitution anzuerkennen. Das war für eine antipsychiatrische Einrichtung natürlich unmöglich. Es hatte sich bis dahin aber bereits aus seinen Mitgliedern eine Redaktionsgruppe gebildet, die den Türspalt, eine der ersten Antipsychiatrie-Zeitungen, herausgegeben und bis 1986 verbreiten konnte. Diese Zeitung beschrieb die Notwendigkeiten einer antipsychiatrischen Bewegung und begleitete auch ähnliche Gruppierungen wie zum Beispiel die Irrenoffensive Berlin und deren Einsatz für das Berliner Weglaufhaus. In diesem Club fanden Menschen zusammen, die aus der Psychiatrie kamen oder dort entlaufen waren, oder Studenten, die ihre Wohnsilos nicht mehr ertrugen, und Menschen, die ihren Beruf, oft auch ihren Sozialberuf, nicht mehr aushielten, um ein Verhältnis zu ihrer Lebenslage, zu sich, zueinander und zu ihrem Leben in dieser Gesellschaft zu finden. Dabei sollten theoretische Gedanken und praktische Beziehungen ineinander gehen, weil einerseits ohne theoretische Reflexion Unwahrnehmbares und die Zusammenhänge seiner Verkehrung in der Selbstwahrnehmung nicht aufgedeckt oder entdeckt werden kann und dies andererseits sich nur als wahr erweisen und als Inhalt einer Kritik wirksam werden kann, wenn es Erkenntnisse ermöglicht, die eine neue Geschichte aus den Geschichten der Vergangenheit eröffnen. Die Auseinandersetzungen fanden sowohl in einzelnen Verhältnissen und Betreuungen als auch in Gesprächsgruppen und Wohngemeinschaften statt, die ganz aus der Thematisierung ihres Gegenstands bestimmt waren. Es zeigte sich, dass diese Vergegenständlichung selbst in sprachlicher Form schon für viele Menschen befreiend war, wenn sie auf der Ebene kommuniziert wurden, in der sie auch erfahren wurde. Die Theorie ergab Aufschluss über den Ausschluss von sinnlicher Erfahrung und ermöglichte weiterführende Gedanken, die auch weit über diesen Club hinausreichten. Es war kein Ort, wo Heilung versprochen wurde, wohl aber ein Ort der Befreiung aus vielen zirkulären Liebes- und Leidensbeziehungen, wie sie im bürgerlichen Dasein und Bewusstsein gang und gäbe sind und die sich unmittelbar auch emanzipieren können, wenn sie sich aus ihrer Isolation herausentwickeln. Was man Heilung nennen mag, ergab sich vielfach wie von selbst als Nebenwirkung, woran sich zeigt, dass Heilung als Hauptwirkung meist den Verhältnissen und ihrer Medikation entspricht, die durch inhaltlich arbeitende Selbstorganisationen mehr oder weniger überflüssig werden können. Ich habe darüber mit einem Beispiel in einem Text aus dem Jahre 1979 mit dem Titel »Arbeit am Wahnsinn« berichtet. Wesentlich für diese Form der Betreuung von psychischen Störungen war auch der inhaltlich bewusste Bezug auf die Gesellschaft selbst, der einem reinen Nothelfer im Grunde gleichgültig wäre. Aber gerade in dieser Gleichgültigkeit bewahrt sich das bürgerliche Bewusstsein in seinem immanenten Interesse, die Nöte dieser Gesellschaft als beiläufig und peripher darzustellen. Es ist vor allem kleinbürgerlich und schon selbst durch die Wahrheit der psychischen Not kritisiert. Von daher ist die Emanzipation aus dieser zugleich auch die Emanzipation des bürgerlichen Bewusstseins zu einem gesellschaftlichen Bewusstsein, zu einem Bewusstsein über die Gesellschaft, in der wir leben, wissen um das Unglück, das die herrschenden Verhältnisse des Geldes mit sich bringen. Es bleibt nun die Frage, wie sich dieses Bewusstsein im Verhältnis zu dieser Gesellschaft auswirkt.
In dem abendlichen Garten wandelt des Alkalden Tochter. Pauken und Trommettenjubel klingt herunter von dem Schloss. Lästig werden mir die Tänze und die süßen Schmeichelworte und die Ritter, die so zierlich mich vergleichen mit der Sonne. Überlästig wird mir alles, seit ich sah beim Strahl des Mondes jenen Ritter, dessen Laute nächtens mich ans Fenster lockte. Wie er stand, so schlank und mutig, und die Augen leuchtend schossen aus dem edelblassen Antlitz, glich er wahrlich Sankt Georgen. Also dachte Doña Clara, und sie schaute auf den Boden. Wie sie aufblickt, steht der schöne, unbekannte Ritter vor ihr. Hände drückend, Liebe flüsternd, wandeln sie umher im Mondschein. Und der Zephyr schmeichelt freundlich, märchenartig grüßen Rosen. Märchenartig grüßen Rosen, und sie glühen wie Liebesboten. Aber sage mir, Geliebte, warum du so plötzlich rot wirst. Mücken stachen mich, Geliebter, und die Mücken sind im Sommer mir so tief verhasst, als wären's langnasige Judenrotten. Lass die Mücken und die Juden, spricht der Ritter freundlich kosend. Von den Mandelbäumen fallen tausend weiße Blütenflocken. Tausend weiße Blütenflocken haben ihren Duft ergossen. Aber sage mir, Geliebte, ist dein Herz mir ganz gewogen? Ja, ich liebe dich, Geliebte. Bei dem Heiland sei's geschworen, den die gottverfluchten Juden boshaft tückisch einst ermordet. Lass den Heiland und die Juden, spricht der Ritter freundlich kosend. In der Ferne schwanken traumhaft weiße Lilien, Licht umflossen. Weiße Lilien, Licht umflossen, blicken nach den Sternen droben. Aber sage mir, Geliebte, hast du auch nicht falsch geschworen? Falsch ist nicht in mir, Geliebte, wie in meiner Brust kein Tropfen Blut ist von dem Blut der Mohren und des schmutzigen Judenvolkes. Lass die Mohren und die Juden, spricht der Ritter freundlich kosend, und nach einer Myrtenlaube führt er die Alkaldentochter. Mit den weichen Liebesnetzen hat er heimlich sie umflochten, kurze Worte, lange Küsse, und die Herzen überflossen. Wie ein schmelzend süßes Brautlied singt die Nachtigall die Holde, wie zum Fackeltanze hüpfen Feuerwürmchen auf dem Boden. In der Laube wird es stiller, und man hört nur wie verstohlen das Geflüster kluger Myrten und der Blumen Atem holen. Aber Pauken und Trommetten schallen plötzlich aus dem Schlosse, und erwachend hat sich Clara aus des Ritters Arm gezogen. Horch, da ruft es mich, Geliebter. Doch bevor wir scheiden, sollst du nennen deinen lieben Namen, den du mir so lang verborgen. Und der Ritter heiter lächelnd küsst die Finger seiner Donja, küsst die Lippen und die Stirne, und er spricht zuletzt die Worte: Ich, Signora, euer Geliebter, bin der Sohn des vielbelobten, großen, schriftgelehrten Rabbi Israel von Saragossa.
Die Kritik der herrschenden Vernunft verlangt nach der Subversion der Geldverhältnisse. Eigentlich ist es ganz leicht, Verhältnisse zu kritisieren, die unnütz geworden sind. Es gibt zahllose Initiativen, die sich um die Verbesserung des Nutzens, um bessere Lebensmittel, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Erziehung und so weiter bemühen. Was nützlich ist, das wird sich früher oder später auch fügen. Ein Gebrauchsgut, das sich nicht gebrauchen lässt, ein Lohn, von dem ein Mensch nicht leben kann, eine Geldanlage, die Geld entwertet und so weiter, wird sich nicht lange halten lassen. Anders ist das mit einem Glauben an eine Lebensform, der auf der Täuschung beruht, dass etwas einen Sinn habe, der einfach noch nicht verwirklicht sei, der also nur durch eine Zukunft begründet erscheinen soll. Er ist vertauscht mit einer Vorstellung, einer bloßen Hoffnung, die herrscht, wo es keine Basis gibt, auf der sie sich widerlegen und als sinnlos erweisen lässt. Die Kritik der Religion zum Beispiel, welche jedes Übel in den Zusammenhang einer göttlichen Vernunft stellt, ist absolut nötig, um die Auflösung von Sinn überhaupt erkennen zu können und zu analysieren. Und so auch die Kritik einer Psychologie, die jeden zwischenmenschlichen Konflikt zu einem Liebesproblem isolierter Menschen macht und in ihre Love Story zurückweist, um die darin wirksame Menschenliebe auf ihre isolierte Existenzform zurückzupfeifen und darauf zu reduzieren und zu fixieren. Der gesellschaftliche Inhalt dieser Probleme wird damit in seine Isolation zurückbefördert. Ohne einen Durchbruch seines Wesens durch diese Existenzformen wird sich daran nichts ändern, weil sie selbst schon jeglichen Beweis ausschließen, dass deren Inhalt nach einer wirklichen Veränderung verlangt. Und schon im partiellen Durchbruch der bürgerlichen Existenzform, der schon durch sie selbst dadurch betrieben wird, dass sie ihre eigenen Krisen produziert, dass sie selbst beweist, dass ihr Lebensglück, das sie darstellen will, nicht gelingen kann, scheint der Inhalt durch, der dort immerhin am Leben ist. Es ist das Verlangen nach einer gesellschaftlichen Wirklichkeit der Menschen, die darin neue Wege ihrer Verwirklichung suchen. Dies ist die Bedingung dafür, dass sich die herrschenden Existenzformen überhaupt angreifen lassen. Und die werden durch diese Formen auch schon selbst notwendig im wahrsten Sinne des Wortes, weil darin ein Leben im Ausschluss bestimmt ist, das sich nicht ausschließen lässt. Kapitalistische Krisen gründen auf der Produktivkraft der Arbeitsmittel, die durch ihr Wirtschaftswachstum das Wertwachstum bedrängen, indem sie die Produkte wertloser machen, als es die Produktionsbedingungen ihrer Verwertung ertragen können. Die psychischen Krisen beruhen auf der Differenzierung menschlicher Sinne, welche die Selbstverwertung der bloßen Selbstgefühle isolierter Menschen blamieren, mit denen sich die kulturbürgerliche Szene ausstattet, ausstellt und prominent zu machen versucht. Sie müssen nur den Boden und den Raum bekommen, auf dem sie sich gesellschaftlich wahrmachen können, um auch die Formen der politischen Kultur in Frage zu stellen, die ja letztlich eine Formation der politischen Ökonomie dieser Gesellschaft ist. Sie steht in einer tiefen inneren Beziehung zu ihrer Gesellschaft und kann von daher auch keine Randgruppe sein, nicht nur eine Szene unter vielen. Sie kann nur gesellschaftlich sein, wo sie gesellschaftlichen Sinn darstellt und bildet. Umgekehrt hat auch diese Gesellschaft es nötig, nicht nur äußerlich in ihrer Existenzformation kritisiert zu werden, sondern auch in ihren wesentlichen Lebensgrundlagen, in der Sinnlichkeit ihrer Lebensgründe, die im Nutzen ihrer Produkte und Kulturen entäußert sind. Gerade dies macht heute eine sehr wesentliche Gesellschaftsveränderung möglich. Noch nie waren die Möglichkeiten der Menschen durch den Umfang ihrer Lebens- und Kommunikationsmittel so ausgedehnt und verbreitet wie heute. Die gesellschaftlichen Entwicklungen der Technik und Naturwissenschaft sind unaufhaltsam. Sie selbst sprengen schon die Möglichkeiten dieser Gesellschaftsform. Diese hemmt ihre Entwicklung, betreibt ihren Anachronismus, indem sie ihren Sinn zerstört. Aber alle menschliche Geschichte läuft im Grunde darauf hinaus, dass sie das Leben der Menschen substanziell bereichert, erweitert und differenziert. Sie wird insgesamt aber durch die Wertform, durch die Macht des Geldes als ihre selbsterzeugte Lebensbedingung in der bürgerlichen Gesellschaft beschränkt. Und sie wird teilweise durch deren Krisen auch wieder aufgebraucht, durch eine Verschuldungswirtschaft, welche ihre Wohnstätten zerstört, ihre Lebensmittel ruiniert, ihre Arbeitsverhältnisse diktiert und den Lebensreichtum ihrer Freizeit durch unbezahlte Arbeit für eine tote Welt einer globalen Finanzmacht kassiert, die dabei ist, die bürgerliche Gesellschaft in einen Feudalkapitalismus zu verwandeln. Dumm, wer nur auf diese Macht stiert, und dumm, wer glaubt, dass ein gerecht verteiltes Geld daran dauerhaft etwas ändern würde. Geld kann nicht gerecht sein, weil der Mensch, der es hat und es verausgaben kann, ein anderer ist als der, der sich verausgaben muss, um es zu erdienen. Dass man um Geld immer nur streiten kann, dass man dafür konkurrieren und sich behaupten muss, dass man ihm immer unterlegen sein wird, weil es alle Verhältnisse der Menschen in Wertverhältnisse entstellt, muss als herrschende Logik begriffen sein, auch wenn man ihr noch mehr oder weniger folgen muss. Darin steckt der Keim ihrer Überwindung, nur wo sich diese herrschende Vernunft unterwandern lässt, wo ihre Subversion gelingt, kann eine wirkliche Veränderung der Gesellschaft der Versachlichung zu einer Gesellschaft der Menschen entstehen. Doch diese verlangt auch nach Organisation, wodurch ihre Bestrebungen zu einer gesellschaftlichen Macht zusammengeführt werden, in welcher die Menschen subjektiv werden, als Gestalter ihres Lebens auch wirklich politisch auftreten können. In diesem Sinne können Selbstorganisationen so nötig sein wie Gewerkschaften und sich auch durch politische Betriebsformationen, zum Beispiel Genossenschaften, ergänzen. Im Unterschied zu rein formellen Organisationsstrukturen, die auf sehr allgemeiner Ebene begründet sind, stellen sie ungeachtet dieser Form auch vor allem die inhaltlichen Beziehungen dar, die denen leicht abgehen können, die sich nur um die Aneignung herrschender Formen bemühen. Sie sind keine Alternative zur Welt, aber sie taugen als Basislager zur Bekämpfung der kapitalistischen Formationen. Sie können allerdings auch zu Sekten eines Widerstands werden, wenn sie sich durch sich selbst begründen, wenn sie ihre Identität durch sich schon zu haben glauben, ihre Wahrheit zu einem politischen Label machen. Wenn sie sich nur in ihrer vermeintlichen Autonomie verallgemeinern, um der herrschenden Allgemeinheit einfach zu trotzen, werden sie immer nur ein objektives Subjekt gründen, das ihrer Selbstbezogenheit einen Gemeinsinn verleiht, wie er in der bürgerlichen Familie längst schon ist. Alternativen zu dieser Welt und Gesellschaft kann es nicht wirklich geben, ohne dass diese selbst geändert wird. Widerstand kann eine wirkliche Veränderung nur bewirken, wo er neue Wege für einen gesellschaftlichen Inhalt freimacht, der längst schon in den Organismen dieser Gesellschaft, in ihren Lebensverhältnissen existiert, auch ohne dass er schon deren Wirklichkeit ausmacht. Dieser Inhalt ist das gesellschaftliche Verhältnis von Lebenskreisläufen, die in ihrer Einheit als Kultur einer ökonomischen Politik existieren können, wenn sie nicht durch die isolierten Verhältnisse von Privatheiten abgeschottet sind. Ihre Grundform ist die Kommune als Lebensgemeinschaft und als lokale Produktionsform, als städtische und ländliche Kommune und als regionales, kleines oder landesweit großes Verhältnis der Kommunen, das in der Lage sein muss, alle Lebensinteressen aufeinander zu beziehen, zu entwickeln und zu vernetzen und auch zu organisieren. Ich denke, dass dies durch ein internationales Netzwerk möglich ist und durch eine internationale Kommunalwirtschaft sich weltweit ausdehnen lässt, wo immer die alten und längst überkommenen Gesellschaftsformen des Privateigentums zu überwinden sind. Das wird vielleicht und wahrscheinlich Jahrzehnte dauern und viele Auseinandersetzungen und Kämpfe und Formveränderungen im Kleinen wie im Großen nötig haben. Und es verlangt eine beständige Subversion des Geldverhältnisses, welches derzeit die allgemeine und internationale Form des Privateigentums ist.